Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV Talk. Mein heutiger Gast war bei der legendären Sendung Wie geht's Deutschland? Nach der Sendung hatte sie für Furore gesorgt, indem sie über bezahlte Klaköre sprach. Ihre Botschaft war so wichtig für die Menschen auf YouTube, dass über 1 Million Menschen mittlerweile das Interview von ihr gesehen haben zu diesem Thema, auch in unserem Format. Ich begrüße ganz besonders Petra Paulsen. Frau Paulsen, schön, dass Sie nochmal den Weg hierher gefunden haben, zu uns ins Studio.
Freut mich auch, danke.
Wie war der Weg von Hamburg bis hierher heute?
Wunderbar, heute durch? In die aufgehende Morgensonne gefahren mit meiner Tochter, die hat mich begleitet und super Wetter. Ja, war richtig gut. Mit Xavier Naidoo als...
Hochmotiviert.
Ja, genau. Das war ja eine schöne Herreise.
Für unsere Zuschauer, die jetzt nicht zu diesen 1 Million YouTubern gehört haben, was wirklich ein Wahnsinn ist, die ihre Botschaft ja gehört haben, kann ich auch nur empfehlen, dieses Interview. Frau Paulsen ist ja Lehrerin aus Hamburg, legendär, auch ihr Brief an Frau Merkel, den Sie geschrieben haben. Wie fühlt sich sowas eigentlich an? Sie sind Lehrerin und auf einmal sind Sie, sag ich mal, fast zum YouTube-Star avanciert. Was hat sich im Leben seitdem verändert bei Ihnen?
Ja, was hat sich verändert? Also erstmal habe ich damit ja überhaupt nicht gerechnet. Ich bin nun auch nicht so diejenige, die jetzt irgendwie ständig sich YouTube-Videos anguckt. Aber es war interessant, weil mein jüngster Sohn kam an und sagte, du bist in den Trends bei YouTube, wo ich dann erstmal sagte, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Was sind Trends?
Genau, so ungefähr. Und ja, das ist schon interessant, weil meine Mutter rief mich dann irgendwie an und sagte, irgendwie aus dem entfernteren Verwandtenkreis hätte jemand sie angerufen und gesagt, er hätte mein Video gesehen bei Schrank TV und würde das total klasse finden, würde das total mutig finden, dass ich eben ja, da solche Dinge auch anspreche, was ich erfahren habe. Und ich bekomme ja teilweise eben auch Post, suchen Leute eben den Kontakt, entweder über die Schule, ist ja immer relativ schnell rauszufinden, wo jemand dann berufstätig ist, dass die sagen, sie sind eine mutige Frau, machen Sie bitte weiter. Ich habe jetzt Post aus Nicaragua bekommen, wo ich echt denke, ist irgendwie
Wahnsinn.
Schon verrückt.
Ja. Wahnsinn. Jetzt muss man unseren Zuschauern eins dazu sagen. Petra Paulsen hat ja ein Buch geschrieben, und zwar dieses Buch, Deutschland außer Rand und Band. Ist nicht irgendein Buch. Ich sag mal so, ich bin ja schon seit mehreren Jahren auch als Buchautor tätig. Sowas habe ich bislang wirklich noch niemals erlebt, dass ein Buch, was noch nicht mal auf dem Markt vorhanden ist, ich glaube Ende Januar oder Anfang Februar wird es auf dem Markt erscheinen, dass es jetzt für so große Furore sorgt. Ja, also dass beispielsweise Thorsten Schulte, ist ja bekannt, Bestsellerautor, mit dem Buch Kontrollverlust das Vorwort für ihr Buch geschrieben hat. Und da kommen auf einmal Leute auf sie zu. Es gibt Bestellungen schon, habe ich im Internet gesehen, Vorbestellungen. Das Buch war vor kurzem sogar, glaube ich, letzte Woche auf Platz 900 von allen Büchern, die bei Amazon existieren. Mhm. Herzlichen Glückwunsch übrigens für diese Leistung. Das ist
Dankeschön.
Ein Wahnsinn. Wir reden von Millionen von Büchern. Und jetzt stellt sich die Frage, was meinen Sie, warum ist das Interesse jetzt so groß? Ist es das Thema? Ist es Ihre Person? Woran liegt es, Frau Paulsen?
Tja, da fragen Sie mich was. Also ich glaube... Also ich habe, also vielleicht so mal zur Vorgeschichte. Ich habe eben ja verschiedene Briefe schon geschrieben. Auf Wunsch einiger der Angeschriebenen wurden die im Internet veröffentlicht. Dann hatten sie den Brief ja eben an Frau Merkel angesprochen. Den hatte ich am 23. Mai abgeschickt, 2017. Das war eben der Tag nach dem Anschlag in Manchester, auf das Konzert, wo ja auch viele Kinder und Jugendliche Opfer wurden dieses Terroranschlags. Und ja, ich habe dann ein Erlebnis gehabt mit einem Schüler, der nach dem Unterricht zu mir kam und sagte, ich habe das Gefühl, wir werden hier bald Bürgerkrieg haben. Und das hat mich so umgetrieben, weil ich eben schon ein Jahr vorher eben ganz viel gelesen habe. Ich habe gute Freunde, mit denen ich mich austausche über das, was eben seit der Flüchtlingskrise mit Deutschland passiert. Oder auch nicht nur mit Deutschland, sondern ja auch innerhalb Europas. Wie Europa sich immer mehr zerlegt, wie Nationen eben, ja, eben nicht mehr kooperieren, sondern ihre ja, Grenzen kontrollieren, wie beispielsweise Schweden, Ungarn sagt, wir nehmen gar keine Flüchtlinge auf und diese ganzen Geschichten. Und dann, das hat mich total umgetrieben und schon lange. Und dann hatte ich wirklich, wie so eine Eingebung. Das war am 6. November. Ich habe gebügelt. Ich hatte einen Riesenberg von so einem 5-Personen-Haushalt an Bügelwäsche.
Dieses Jahr, letztes Jahr, 6. November oder das Jahr davor?
2016. Okay. So. Und dann hatte ich wirklich so, wie so eine Eingebung, das habe ich noch nie erlebt, du schreibst ein Buch. Deutschland außer Rand und Band. Und dann aber auch gleich, ja, ne, irgendwie, dass da irgendwie illegale Migration und so mit reinkommen muss, Werteverfall.
Aber das war nur die Idee oder hatten Sie da schon irgendetwas notiert oder kam da nur diese Eingebung?
Das war wirklich wie so eine Eingebung. So, und habe ich gedacht, komm, ne, ich habe nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Und dann bin ich, ja, einen knappen Monat ungefähr mit diesem, mit dieser Eingebung, mit dieser Idee umhergelaufen. Meiner Familie habe ich das natürlich gesagt, dann habe ich das mit Freunden besprochen und dann habe ich gesagt, ja, du setzt dich hin und schreibst. Und dann weil ich habe unheimlich viele Quellen schon recherchiert, Freunde haben mir auch immer was geschickt, also ich war da eben halt gut im Thema, sodass das mir auch schnell von der Hand gegangen ist. Mhm. Und dann habe ich verschiedenen Verlagen das Buch Ende Februar zukommen lassen und entweder man hat keine Antwort bekommen oder man bekam eben die Antwort, würde in das derzeitige Programm nicht passen, wir schicken Ihnen Ihr Manuskript zurück.
Das ist schon sehr ungewöhnlich, muss ich mal dazu sagen, wenn ich mal was dazu sagen darf. Ja. Weil Sie hatten zu dem Zeitpunkt, wenn ich Sie richtig verstehe, hatten Sie ja schon diesen einen offenen Brief geschrieben, ne? Der wurde doch über die Epoch Times veröffentlicht.
Genau, eine Rundmail war das. Dann noch hatte ich zwei Wochen später nochmal, weil ich dann so die Kommentare gelesen hatte und ach, die Rechte oder die Linke, ach, die linken Lehrer, die merken ja gar nichts hier so, wo ich gedacht habe, nee, jetzt musst du dazu mal was sagen.
Das ist doch eigenartig, wenn man sich überlegt, ich habe es bei mir damals auch erlebt, bei meinem ersten Buch, dass die Verlage sich eigentlich nicht rantrauen, weil sie hatten ja, ich sag mal schon, einen gewissen Bekanntheitsgrad, wenn also wie ums Axel Retz, Börsenbrief und Epoch Times diese Rundmail gebracht hat. Also das kann ich jetzt nur sagen, da liegt ja schon Interesse vorhanden. Also wenn man jetzt ein Buch rausbringt, dann müssen auch Leser da sein. Wie können Sie sich erklären, warum die sich irgendwie an dieses Buch nicht herangetraut haben?
Ja, ich weiß es nicht. Also wenn man so guckt, Thorsten Schulte hatten Sie ja nun angesprochen, der nun auch das Vorwort für mein Buch geschrieben hat. Der hat ja beispielsweise beim Kopfverlag sein Buch verlegen lassen. Und der Kopfverlag, das heißt ja immer rechter Verlag und ich könnte mir gut vorstellen, weil das ist ja ein kritisches Buch, dass Verlage dann sagen, da trauen wir uns nicht ran, haben wir vielleicht irgendwie zu viel Angst, dass wir dann irgendwie in eine bestimmte Ecke gestellt werden.
Für unsere Zuschauer, es gibt ja auch noch einen Untertitel, also heißt ja nicht nur Deutschland außer Rand und Band von Petra Paulsen, sondern zwischen Werteverfall, Political Incorrectness und illegaler Migration. Mhm. Und ich glaube, im Untertitel, da liegt ja wirklich der Hase im Pfeffer, kann man sagen. Also da wusste jeder, um was es geht. Mhm. Ja. Bei Deutschland außer Rand und Band könnte alles Mögliche sein.
Genau, das könnte auch die Fortsetzung von Pippi Langstrumpf, auf die ich ja auch da an einigen Stellen drauf eingehe, sein. Ne?
Jetzt muss man sich mal überlegen, Sie haben das Buch ja nun geschrieben und wir hatten ja damals auch kurz kommuniziert und Ihnen war es ja eigentlich wichtig, dass vor der Bundestagswahl irgendwie das Buch auf dem Markt erscheint. Wenn man sich das anschaut, Bundestagswahl und jetzt haben wir Januar 2018, haben noch nicht mal eine Regierung, was seitdem überhaupt passiert ist. Ja. Und da gibt es eine Frau Merkel, die gestern sich hinstellt und sagt, die Flüchtlingskriege ist beendet. Ist beendet, ne?
Ja.
Wie sehen Sie das momentan, die Situation? Was hat sich verändert?
Ja, was hat sich verändert? Also ich glaube, es wachen immer mehr Leute auf, weil es sind ganz viele Menschen entsetzt, dass wir immer noch keine Bundesregierung haben. Und ich glaube, es fragen sich mittlerweile ja auch viele, also dass die Sondierungsgespräche mit Jamaika gescheitert sind, das ist das eine. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele, das ist also mein persönlicher Eindruck, dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, wie soll das funktionieren? Mit der SPD, mit der CDU, mit der CSU. Ich habe heute gerade gelesen, dass die jetzt erstmal auf 2 Jahre quasi eine GroKo machen sollen und dann muss, was weiß ich, die Vertrauensfrage gestellt werden oder wie auch immer. Mhm. Und wo ich denke, wo geht die Reise hin? Und also, dass man die Flüchtlingskrise für beendet erklärt, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil wenn man guckt, was Gunnar Heinsohn sagt über das, was quasi in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, was Paul Collier sagt, der ist jetzt ja mittlerweile Berater im Kanzleramt zu diesem Flüchtlingsthema, dann haben wir jetzt gerade mal die Vorhut erst erlebt. Und so zu tun, als wenn jetzt alles irgendwie in Butter ist und naja, bei 180.000 oder 220.000, das kriegen wir irgendwie hin. Ich habe gerade aktuelle Zahlen von der Bundespolizei bekommen. Mhm. Selbst jetzt, Anfang Januar, 200, die tatsächlich aufgegriffen werden. Und das ist ja nicht mehr Österreich.
Die 200, die aufgegriffen werden?
Die von der Bundespolizei jeden Tag aufgegriffen werden.
Achso, jeden Tag, okay.
Ja, genau.
Jeden Tag ist richtig.
So. Und das ist ja nicht mehr die Route über Österreich oder auch die Schweiz, sondern es war auch gerade jetzt vor ein paar Tagen in den Medien, über Dänemark kommen jetzt mhm. eben verstärkt Migranten nach Deutschland. Und da wird ja wirklich nicht kontrolliert, wenn man nach Dänemark einreist. Ich weiß das eben von meiner Familie, die war im Sommer in Dänemark. Da stehen sie wirklich mit MPs und halten die Autos an. Wenn man aus Dänemark wieder nach Norddeutschland einreist, da ist freie Fahrt für freie Bürger so ungefähr. Also da wird nicht kontrolliert. Ne? Und ich finde das also wirklich grob fahrlässig und da muss man einfach sagen, da wird die Bevölkerung wirklich
getäuscht
und genau, beruhigt. Ne?
Wenn man sich überlegt, wenn man jetzt Kausalitätsgesetz sich anschaut, Ursache, Wirkung, wenn wir jetzt wirklich auf diese große Koalition, wenn es darauf wieder hinausläuft, hat ja Deutschland eigentlich schon seit 2005, da wurde die erste, glaube ich, Merkel ist Kanzlerin mhm. geworden. Leute wurden damals belogen, ging um die größte Steuerreform, es gibt keine Mehrwertsteuererhöhung, gar nichts, haben sie auf 19% angehoben. Also wie erklären sich das? Also das heißt, die Leute verbinden doch eigentlich, also diese Flüchtlingskrise hat ja irgendwie was auch mit dieser großen Koalition zu tun. Und die soll jetzt weitergehen. Oder sehe ich das falsch?
So sieht's ja so raus.
Wie irgendwie soll das funktionieren?
Und ich weiß auch nicht, wie es hier funktionieren soll. Also da fragen Sie mich also, was ich mir überhaupt nicht, also nicht in meinen kühnsten Träumen vorstellen kann.
Also Sie kommen aus Hamburg, das ist ein Hamburger Sportverein, der Fußball oder in anderen Vereinen, das ist so, wenn ein Trainer, sag ich mal, keine Leistung mehr erbringt, dann muss er gehen. In der Wirtschaft ist es doch genauso, aber irgendwie ist es hier so, ja. So beim Fußball, der verliert jedes Spiel, aber trotzdem kann er weitermachen, der Trainer.
Na, ich glaube einfach, dass Politiker letztendlich die Bodenhaftung wirklich verloren haben, die eigentlich gar nicht mehr wissen, was will das Volk. Und ich meine, das Volk ist ja der Souverän und man sollte ja wirklich fürs Volk regieren. Und wenn ein Bundespräsident, der ehemalige Bundespräsident, Herr Gauck, eben sagte, also ne, die Eliten sind nicht das Problem, sondern die Bürger sind das Problem.
Da war er erst einmal ehrlich gewesen wahrscheinlich, ne?
Ja, wahrscheinlich. Aber da fragt man sich ja, kommt man als Mensch irgendwann an so einen Punkt und dann empfinde ich mich als elitär und bin quasi so der Bestimmer und hab quasi ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, kann euch quasi sagen, was gut für euch ist. Das könnt ihr noch gar nicht wissen. Also wir wissen, was gut für euch ist und ihr seid nur das kleine Volk. Also so ist manchmal mein Eindruck. Und ja,
jetzt kommen Sie aber auf einmal selber in eine Rolle rein, davon sind Sie doch selber nie ausgegangen, oder? Dass Sie jetzt auf einmal hier sitzen, dass
Nein.
ein Buch hier auf dem Tisch steht.
Nein.
Ja, Sie sind ja Lehrerin. Kommen wir gleich nochmal zu dem Thema. Aber wenn man sich überlegt, Sie waren ja, weil Sie, fand ich sehr schön den Satz vorhin, Sie hatten diese Eingebung gehabt, ne? Eingebung mit diesem Buch. Ja. Wenn man sich das anschaut, das ist doch ein Wahnsinn. Dann wendet sich ZDF an Sie, wie geht's Deutschland? Sie waren in dieser Sendung. Mhm. Ja, dann haben wir einen Artikel damals daraus gemacht, kennen Sie das Spiel ja noch, wo es dann um diese bezahlten Klaköre ging. Eva Herrmann legt nach.
Ja, ich weiß, also nicht bezahlte Klaköre, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe gesagt, das ausgewählte Publikum.
Könnte sein, sah so aus, genau. Aber Sie haben ja letztendlich eins gemacht, Sie haben die Tür etwas aufgestoßen, einen Spalt. Und dann hat Eva Herrmann ja ein Video nachgelegt, ein sehr erfolgreiches. Sie lässt mal Licht ins Dunkeln, was da abläuft,
genau.
Im Studio, genau. Und dann ging es weiter. Ich sag mal so, das ist ja gar kein Geheimnis mehr. Also das heißt, Sie hängen ja irgendwie jetzt mit drin und da ist dann eine Petra Paulsen, eine Lehrerin. Wie können Sie sich das erklären? Warum wirklich 1 Million Menschen? Da können Sie mir glauben, das ist ein Wahnsinn. Ich habe wirklich viele Interviews schon geführt. Wir hatten so 200.000 mit Lisa Fitzklick, gute Interviews. Warum 1 Million Menschen, das ist eine Hausnummer, sage ich mal, das Thema interessant finden? Was ist hier los? Was geht den Menschen, wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld? Was geht denn momentan durch den Kopf in Deutschland?
Also ich glaube, ich habe mir einige Kommentare durchgelesen, die unter dem Video auch einzusehen waren. Ich glaube, es ist was anderes, wenn jemand, der eben nicht im Elfenbeinturm sitzt, sondern der eben als Teil der Bevölkerung seinen Mund aufmacht. Und ich bin ja eben, ich lebe auf einem kleinen Dorf, da ist alles, ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich fahre in die Großstadt Hamburg. Da ist eben längst nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin als Lehrerin tätig. Ich arbeite mit jungen Menschen. Und junge Menschen liegen mir am Herzen, weil das ist unsere Zukunft, die wir da ranziehen. Und ich war ja 11 Jahre zu Hause und bin eigentlich ziemlich geschockt gewesen, als ich damals wieder anfing. Ich hatte natürlich dadurch, dass meine Kinder ja auch irgendwann eingeschult wurden oder so, hatte ich natürlich immer wieder Bezugspunkte zum Thema Schule. Ich war auch Elternsprecherin in den Klassen meiner Kinder. Aber selber dann wieder als Lehrerin zu unterrichten, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als das eben so als Elternteil mitzubekommen. Und ich habe mich natürlich auch wirklich gefragt, darf ich als Lehrerin so ein Buch schreiben? Es ist eben ein ja, sehr kritisches Buch. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich ganz angstfrei war, aber auf der anderen Seite denke ich, klar, ich mache mir ein bisschen, hat mir Sorgen um meinen Job gemacht, macht sich ja jeder. Ich meine, ich habe jetzt 2 Kinder, die auch studieren.
Machen sich immer noch Sorgen
jetzt nicht mehr? Genau, also ich bin, irgendwann habe ich gedacht, nee, ich bin jetzt 51 Jahre, ich gehöre zu denen, die hier schon länger leben, wie Frau Merkel es ja ausdrücken würde. Und ich denke irgendwie, wenn ein Schüler kommt und sagt, er macht sich Sorgen, und ich habe ein wirklich vertrauensvolles Verhältnis zu meinen Schülern, das kann ich eigentlich sagen, durchweg. Es gibt natürlich immer ein paar verschlossenere, aber ich glaube, die Schüler wissen eben, dass sie bei mir gut aufgehoben sind, dass sie sich mir anvertrauen können, dass ich ehrlich mit ihnen umgehe. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss das machen. Und ich habe dann irgendwann mal meinem Oberstufenkurs davon erzählt. Und das waren eigentlich die Schüler, die mich immer wieder angepeitscht haben. So nach dem Motto, Frau Paulsen, schon wieder eine Woche um. Was macht denn jetzt Ihr Buch?
Echt?
Und,
schön.
Und ich hatte denen jetzt auch geschrieben. Die sind ja nun alle aus der Schule raus. Die haben letztes Jahr Abi gemacht. Und ich habe sie auch in der Danksagung erwähnt. Das war bei uns so ein geflügeltes Wort. Ne? So nach dem Motto, Frau Paulsen, oh, wann gehen wir wieder Eis essen? Und habe auch gesagt, also habe mich bedankt. Weil die eigentlich diejenigen waren, die mich eigentlich immer bei der Stange gehalten haben und gesagt haben, wir wollen das jetzt endlich lesen und wir wollen es endlich in Händen halten. Und bei meiner Familie, die war manchmal eben halt eher dann schon genervt, weil ich habe manchmal, 13, 14 Stunden dann am Rechner gesessen und recherchiert und getan und gemacht. Ja. Und die sagten dann immer, oh, gibt es nichts anderes? Mein Garten ist eigentlich so mein Refugium und da kann ich mich verausgaben und der ist immer picobello und Leute sagen immer, du solltest hier am, es gibt irgendwie so eine Veranstaltung, irgendwie da Tag des offenen Gartens oder so, daran solltest du teilnehmen. Und habe ich rausgeguckt aus dem Küchenfenster, habe gedacht, oh, dein Garten, ne, wo geht er da hin? Aber weil mich das eben so beschäftigt auch, was mit diesem Land passiert, was mit Europa passiert, aber was eben auch in der Welt passiert.
Was hat Ihnen jetzt die Angst genommen, wenn Sie sagten, Sie hatten Angst um Ihren Job als Lehrerin, aber die haben Sie jetzt nicht mehr. Warum?
Ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Und ich bin mittlerweile so, dass ich denke, nein, mir kann da nichts passieren, aber man weiß ja nie. Und wenn das nicht klappt, dann vielleicht mache ich eine Stiftung und mache ein Kinderhospiz auf oder so. Das ist zum Beispiel so mein Lebenstraum. Das habe ich auch geschrieben zu Anfang. Ne? Also das ist so, ich mache eben auch so, unterstütze soziale Projekte, so medizinische Projekte eben halt auch, so José Carrera Stiftung und DKMS bin ich auch als Spender registriert, wo ich dann denke, irgendwie geht es immer weiter. Und diese Angst in welche Richtung Deutschland driftet, die ist eigentlich viel größer, als dass ich mir jetzt um meine persönliche Zukunft da jetzt in dem Sinne, was so Schule und Job angeht, Sorgen mache.
Ich glaube, es ist auch die Authentizität, die Sie haben, warum der Erfolg Sie quasi einholt schon oder der rennt eigentlich schon voraus. So. Die Authentizität, Sie sind Lehrerin, Sie stehen mitten im Leben, Sie leben das ja letztendlich vor. Wir hören immer wieder, dass viele Menschen, also wir sind in einer Umbruchphase, ähnlich denken, aber keiner traut sich was zu sagen, weil die Angst wie so eine Glocke darüber hängt. So, und jetzt ist nur die Frage, was läuft
da? Da würde ich gerne noch was zu sagen. Also ich habe das, ich stehe ja mit Lehrern in ganz Deutschland in Kontakt und habe ja nicht nur meine Kollegen an meiner Schule, sondern eben auch an anderen Hamburger Schulen, aber eben auch in anderen Bundesländern. Und gerade jetzt so nach dieser Geschichte mit dem ZDF, aber auch nach dem Interview bei Ihnen, bin ich auch angesprochen worden. Also auch von Leuten in Leitungsfunktionen, schön, die sagen, wie ist das dir danach ergangen? Hattest du super irgendwie Stress oder so? Da habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht. Also weder von, also Schulleitung war total zufrieden eben halt auch mit dem Interview da im ZDF auch und meinen Aussagen. Und auch ja, also von Schülern ist das eher so, dass einige Schüler, die ich gar nicht habe, auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich habe sie im Fernsehen gesehen, fand ich total gut. Und das, der Witz ist eigentlich, dass das oft eben auch Schüler sind, die Migrationshintergrund haben. Die sagen, ich habe ihr Interview gesehen und ich habe mir das mit meiner Schwester angeguckt und ich finde das echt gut. Und wenn sie eben mit Schülern sprechen, dann... Und ich frage natürlich auch oft, so, wie geht's euch? Und ne, jetzt auch gerade die erste Schulwoche wieder nach den Weihnachtsferien und ne, seid ihr gut reingekommen und so. Und da ist das wirklich so, dass, ja, dass gerade die Schüler mit Migrationshintergrund auch sagen, nee, wir wollen das nicht, dass das hier so läuft. Weil die einfach, die sind gut integriert, die sind hier angekommen. Man sieht natürlich von ihrem äußeren Erscheinungsbild, dass sie eben... ja, nicht hier, also ihre Ursprungsfamilie nicht aus Deutschland kam. Und die fürchten natürlich auch letztendlich um ihre gute Integration, weil wenn diese Gesellschaft sich immer mehr spaltet, dann wird natürlich nicht vorher gefragt, nach dem Motto, bist du hier gut integriert, arbeiten deine Eltern hier, da wird nicht lange gefragt, da wird dann eben gleich alle über einen Kamm geschoren.
Sehr mutig, was Sie da machen. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, in den letzten Tagen in Berlin mit diesem Lehrer, dieser Grundschullehrer, der suspendiert worden ist.
Ja, ja.
Ja, also deswegen, was sagen Sie dazu? Also kennen Sie den Fall, was da abgelaufen ist?
Ich habe das nur ja, im Groben überrissen. Der wird ja irgendwie da Richtung Reichsbürger.
Sollten wir vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen, weil Sie sind ja Lehrerin. Das interessiert uns und den Zuschauern wahrscheinlich auch Ihre Meinung. Also, die Mainstream-Medien wäre so, da lief so ab, der wurde suspendiert, wahrscheinlich Anklage wegen Volksverhetzung. Der ist Grundschullehrer, weil er ja obskuse Verschwörungstheorien verbreitet. Letztendlich nach Feierabend hat er einen YouTube-Kanal, also wie wir, nur viel kleiner ist er. Dann nennt er sich der Volkslehrer wohl und da zweifelt er den 11. September an, Mondlandung etc. Ist das jetzt ein Grund mittlerweile oder war es auch schon in der Vergangenheit? Weil das sind ja Themen, die gelten ja als Verschwörungstheorien, dass man gesagt wird, der vergiftet ja den Verstand der Kinder und deswegen wird so hart vorgegangen. War das vorher auch schon so in den letzten Jahren? Ist das jetzt eine neue Dimension, die wir haben?
Das weiß ich nicht, aber ich kann dazu einen Fall aus dem Lehrerkreis selber beitragen. Und zwar von einer Kollegin, die Chemie unterrichtet, die das Thema Klimawandel unterrichtet hat in der Mittelstufe und hat Schülern den Auftrag gegeben, beschäftigt euch mit dem Klimawandel, bestimmte Fragestellungen.
Interessant.
Und hat aber gesagt, informiert euch bitte in alle Richtungen.
Okay.
So, und dann kamen Schüler irgendwann an und sagten dann, ja, das ist ja aber alles fraglich mit dem Klimawandel. Es gibt ja auch quasi das Pendant, es gibt ja auch die Klimalüge. Und die haben dann eben über Al Gore recherchiert, der eben auch Vizepräsident der USA war und eben diesen Film, ich weiß gar nicht, die unbequeme Wahrheit, glaube ich, hat er ja gedreht. Und in Großbritannien darf dieser Film ja gar nicht mehr unkommentiert in Schulen gezeigt werden.
Aber ist weil eigentlich ein Befürworter, Al Gore ist einer der größten Befürworter für
des Klimawandels.
Wandels, ja.
Ja, ja. Und, aber das war eben so, dass die Schüler sagten, ja, aber da gibt es doch durchaus Kritikpunkte. Ja. Und das wurde uns ja gar nicht so, auch die haben natürlich auch Presseartikel dann recherchiert. Und das wurde uns gar nicht so war uns gar nicht so bewusst, sag ich mal. Ne? Und weiß ich nicht, ob ob das dann jetzt auch wieder eine Verschwörungstheorie ist, wobei ich denke immer, dieser Begriff Verschwörungstheorie, Verschwörungstheoretiker, diese Begriffe, die nutzen sich ja wirklich
absolut
ab. Also, ne, und ich muss ehrlich sagen, so zu dieser Recherche zu meinem Buch, habe ich eher, also wenn ich überlege, als ich so 2015 anfing zu recherchieren, wenn mir Freunde was geschickt haben oder so, Da habe ich, war ich auch noch so, ne, auf diese Seite darfst du nicht gehen und da darfst du nicht gucken und eine Verschwörungstheorie. Und ich habe wirklich so die, ja, die Erkenntnis gewonnen, gerade da an der Stelle, da musst du da erst recht da versuchen, dahinter zu steigen, was sich dahinter verbirgt.
Lisa Fitz hat in meinem Sendeformat mal gesagt, fand ich ganz interessant, dass aus ihrer Sicht eigentlich die Geschichte der Menschheit eine Ankettung von diversen Verschwörungen ist, also quasi eine ganze Verschwörung. Und wir wissen ja selber, es ist ein künstlich erschaffener Begriff aus dem Jahre 67 von der CIA.
Genau, mit Kennedy.
Wissen Sie selber, in dieser Konstellation ist es ja entstanden. Nur jetzt auf diesen Lehrer nochmal zurückzukommen, der Mann, der wird jetzt also mit aller Härte der Mainstream-Keule wird ja bearbeitet. Ob vielleicht wird Anklage, wollen sie ja erheben, glaube ich, wegen Volksverhetzung. Wo soll das hinführen? Ist man wirklich dazu in der Lage, dass man den Kindern das alles verbietet? Weil wenn man, wie jetzt in Ihrem Fall, die stehen doch zu Ihnen. Sie sagen ja selbst, Kinder mit Migrationshintergrund sagen, toll, Frau Paulsen, finden wir gut, was Sie machen. Was will der Staat noch unternehmen? Wie will er an die Kinder noch weiter rankommen? Wissen Sie, weil immer mehr versuchen doch links und rechts zu recherchieren und stellen aber auch andere Dinge fest.
Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich auf... Das ist oft mein Eindruck, dass so ein Exempel statuiert wird. Ja. Und dass man so eine Persona non grata schafft.
Genau.
Und so ein Paradebeispiel, so wie Eva Heimann ja auch wirklich, ja, wirklich an den Pranger gestellt wurde. Ich habe damals die, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Das ist ja nun auch schon, glaube ich, 10 Jahre, 12 Jahre her. Ich weiß
ungefähr,
gar nicht.
Ja,
2005, 2006, irgendwie, glaube ich, so irgendwie um den Dreh. Und ich habe mir dann mal die Sendung bei Johannes Kerner angeguckt, wo sie ja dann war und wo ja auch die Senta Berger war, Margarete Schreinemakers und Mario Barth, genau, noch ein junger Kerl. Und ich fand das also wirklich gruselig.
Alle waren ja gegen sie, alle gegen einen,
also,
kann man sagen.
Und da muss man wirklich sagen, also gerade Senta Berger, die ich so als Schauspielerin wirklich schätze, also die hat da so einen schlechten Part gespielt, wo ich gedacht habe, nee, das geht gar nicht.
Das sind wir wieder beim Thema Talkshows. Deswegen war das ja so spektakulär, wo sie da waren. Klar hatten sie gesagt, okay, ihnen kam das so vor, dass die Leute dort, ja, weiß ich nicht, gestellt, bezahlt waren.
Ja, die Redakteurin hatte mir das ja gesagt vorher, dass die eben Leute eben casten. Das weiß ich ja.
Ja, aber das Kuriose ist ja, Sie haben ja recht, es scheint ein Erwachungsprozess zu sein. Also mal 30 Jahre lang haben die Leute hier im Moostop gelebt und danach kommt einer nach dem anderen. Mhm. Sie haben ja ohne Ende Mails bekommen, es ist eine veröffentlichen Leute, die ausgesagt haben, ich war da, nachgewiesen in der und der Sendung, so läuft's ab. Das meine ich ja, Sie hatten mit der Sendung etwas die Tür geöffnet danach und dann ging es Schlag auf Schlag.
Naja, es gab ja noch die andere Sendung im ZDF, Klartext Frau Merkel.
Genau.
Und da war ja dann auch tatsächlich von dem, ich weiß gar nicht, wie der Moderator
diese Karten, hieß. Genau, so eine diese Karte, wo schön die Bilder drauf waren,
genau,
wo er genau wusste,
genau.
Die Person heißt so, der weiß auch schon, welche Frage. Das ist aber eine Farce.
Und natürlich.
Ja, ja, aber das ist rausgekommen mittlerweile dank des Internets. Ja, und dank des Internets, wie gesagt, haben die Leute auch ihre Botschaft mittlerweile erfahren. Nur wie sehen Sie die Zukunft? Deswegen war die Frage am Anfang ja auch, es ist eine Menge passiert vom letzten Interview bis jetzt. Nicht nur diese 1 Million Klicks, sondern wir haben keine Regierung. Sie erzählen selber von der Bundespolizei, dass trotzdem immer noch mehr Leute ins Land reinkommen. Wo soll die Reise hingehen?
Tja, wo soll die Reise hingehen? Also ich bin mittlerweile wirklich davon überzeugt, dass das mit Humanität und christlicher Nächstenliebe und so nichts zu tun hat. Mhm. Und dass sowohl wir hier in Deutschland als auch die anderen europäischen Länder, aber auch eben die Menschen zu uns kommen, Opfer quasi dieser Politik werden. Ich war ja bislang, das habe ich auch im letzten Interview gesagt, eigentlich ein eher unpolitischer Mensch. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man eine Familie hat. Wir wohnen auf dem Land, da fährt der Bus nicht. Mein Mann oft auf Auslandsreisen, ich unterwegs. Ne? Also man hat gar nicht die Zeit. Dann setzt man sich abends um 20 Uhr vor die Glotze, guckt die Tagesschau und denkt, ja, das, so ist das. Jetzt hast du so eigentlich einen Überblick, wie das Weltgeschehen ist. Und damit hat sich das. Dann nimmst du mal vielleicht noch das Hamburger Abendblatt oder die, was weiß ich, Bild. Bild lese ich nicht, aber ne, Welt. Ne?
So.
Und daraus schöpfen ja noch viele Leute ihre Kenntnisse über das politische Geschehen. Wobei gerade ja so die Mainstream-Medien oder auch Spiegel und solche, die haben ja jetzt massive Einbrüche auch in ihren Verkaufszahlen. Und weiß ich jetzt gar nicht. Wo wollten Sie jetzt hin mit Ihrer Frage?
Wo die Reise hingeht.
Die Reise, ja, genau.
Wissen wir von keiner Hellsee, aber wo geht's hin, ist die Frage. Ne? Wo
könnte es hin? Also ich habe mich mit dem Thema Geopolitik nie beschäftigt. Und da hatte ich den offenen Brief von Axel Retz gelesen. Und der ist ja zum Beispiel auf Thomas P.M. Barnett eingegangen. George Friedman sollte man sich vielleicht mal angucken.
Sagen
von
denen
gibt es ja tolle Videos auch im Netz, also tolle in Anführungszeichen. Das ist ja für jedermann zugänglich. Brzezinski darf man nicht vergessen. Dann sollte man sich mal auch über diese Manipulation der Medien, sollte man sich mal über Professor Rainer Mausfeld Videos angucken. Mhm. Warum schweigen Dilemma? Mhm. Und ich habe den Klappentext für mein Buch, dafür bin ich im Oktober 2017 bin ich nach Linz oder in die Nähe von Linz gefahren, zu einem Publizisten und Sozialforscher. Der Mann ist 91 Jahre alt, der hat im Allensbach-Institut gearbeitet, 20 Jahre lang, unter Nölle Neumann. Und der hat ja eben den Klappentext geschrieben.
Ist der Herr Andreas Kirchhoff?
Kirchhoff-Bozenhardt, genau. Und also ein beeindruckender Mann, Jahrgang 26. Ich habe selten einen Menschen getroffen, der mich so tief beeindruckt hat. Also seine Frau, die ist 20 Jahre jünger als er, die haben mich dort aufgenommen. Also, wir kennen uns gar nicht, nur über Mailverkehr. Und dann hatte ich ihn irgendwann mal gefragt und dann hat er mich eingeladen. Und das war total interessant. Und der hat mir auch immer Artikel zukommen lassen, eben von einem Meinungsforschungsinstitut in München. IMAS heißt das. Und eben wie es eben halt um unsere Meinungsfreiheit bestellt ist, dass viele Leute eben, und die Umfragewerte gehen eben in diese Richtung, dass die Leute immer sagen, es ist besser, oder immer mehr Leute sagen, zu bestimmten Themen zu schweigen, weil ne, man könnte ja ausgegrenzt werden, eben sozial an den Rand gestellt werden, gesellschaftlich.
Aber Sie denken ja trotzdem anders, die Leute. Selbst wenn Sie sagen, ich rede mal lieber nicht darüber, aber im tiefsten Geheim haben Sie ja diese Meinung.
Ja. Ja,
aber es brodelt doch. Es ist doch, ihr kann doch nicht eine Sache unendlich immer runterdrücken. Irgendwann
fliegt der Deckel
in.
Ja, natürlich.
Genau.
Denke ich auch. Und das ist eben so meine Sorge. Und wir werden ja auch bewusst gespalten. Das ist so mein Eindruck, dass dieses Links-Rechts-Denken und das auch jetzt kommt gleich, weiß ich wieder, ne, die AfD. Die AfD, muss man ja sagen, das sind knapp 13% der Bürgerinnen und Bürger, die diese Partei gewählt haben. Das ist doch ein Teil dieser Gesellschaft. Warum grenzt man diese Leute aus? Ich meine, wenn dort eben Menschen sind, die nicht rechtskonform agieren, dann gibt es den Verfassungsschutz, den haben wir ja. So, aber die Medien stürzen sich auf diese Partei. Was die Linken machen, dass da auch Unterstützer unter den Politikern sind von linksextremistischen Gruppen, wo der Verfassungsschutz auch drauf geht, das wird aber nicht berichtet. Und ich finde, wir müssen doch um die Zukunft Deutschlands und auch Europas, müssen wir doch uns zusammenschließen und gemeinsame Lösungen finden.
Es gibt ja so ein Zitat von Roman Herzog, Ex-Bundespräsident, der sagte ja, 80% aller Entscheidungen werden in Brüssel gefällt. Deswegen frage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, wo nehmen Sie eigentlich den Optimismus her, dass überhaupt Politiker in Deutschland noch überhaupt was entscheiden können?
Ja, das ist die Frage. Also wenn man Frau Merkel sprechen hört, das geht ja auch immer nur um Europa. Und ich glaube, da sind unsere Politiker wirklich auf dem Holzweg. Also ich lese ganz viele Kommentare in der Welt und bei Zeit Online auch. Und da frage ich mich natürlich, wie wird da auch gefiltert? Mein Eindruck ist, die Leute wollen Europa. Die wollen, dass man reisen kann, Reisefreiheit.
Wer sind jetzt die Leute?
Die Bürgerinnen und Bürger. Aber ich glaube nicht, dass die dort eben den Oberdeckel Brüssel haben wollen, der alles reguliert, ob die Schnullerkette 25 cm oder 28 cm lang ist. Also das ist ja, man kann das ja im Internet recherchieren. Also da ist ja nichts, was eigentlich nicht reguliert wird. Und man hat ja wirklich das Gefühl, man wird entmündigt ja auch.
Aber Sie wissen doch, wenn Sie sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, Franz Timmermans, sagt der Name Ihnen was? hat es doch eindeutig selber gesagt, im Internet abrufbar die Zitate. Also die multikulturelle Gesellschaft ist das erstrebenswerte Ziel und die Nationalstaaten quasi müssen eliminiert werden.
Ja, also aber ja nicht nur für Europa, sondern ja weltweit letztendlich. Ja, also dass es keine homogenen Gesellschaften mehr geben wird.
Hat er da gesagt, also ist offensichtlich.
Und Sarkozy hat es ja auch gesagt, schon 2008 in Paris.
Brauchen wir uns ja nicht wundern, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Nur welche Botschaft haben Sie jetzt an die Zuschauer und auch an Ihre zukünftigen Leser? Was kann jetzt jeder Einzelne machen? Sie sind Lehrerin, andere gehen anderen Berufen nach. Was würden Sie den Leuten raten, die sagen, irgendwie gefällt mir das hier nicht, wir müssen eine Veränderung vornehmen in diesem Land? Was würden Sie diesen Leuten sagen?
Also die erste Prämisse muss natürlich sein, dass man sich informiert. Und zwar nicht nur Mainstream, sondern auch in den alternativen Medien im Netz. Also da gibt es ja nun reichlich. Mhm. Und dass man einfach auch seine Scheu überwindet und sagt, so, und ich gehe jetzt mal auf die Seite, wo normalerweise draufsteht, oh, rechts, so. Das hat für mich auch nichts mehr mit Rechts-Links-Denken zu tun. Und ich finde das sowieso, dieses in Schubladen und Kategorien-Denken, finde ich ganz fürchterlich. Und dann, denke ich, ist es einfach wichtig, dass man im Gespräch bleibt und nicht sagt, der ist mir neulich komisch gekommen, der hat irgendwie eine komische Bemerkung gemacht, weil ich das und das gesagt habe, jetzt spreche ich nicht mehr mit dem. Wir müssen alle im Gespräch miteinander bleiben. Das finde ich unheimlich wichtig. Und Ausgrenzung, ich meine, wir fangen an, uns hier gegenseitig auszugrenzen und dann auf der anderen Seite wollen wir Hunderttausende von Menschen, die ins Land gekommen sind, aus ja wirklich einem ganz anderen Kulturkreis hier integrieren, wo ich denke, das ist doch alles so schräg, was wir hier gerade machen. Und das ist so das, was ich jedem raten würde.
Wie war das eigentlich bei Ihnen jetzt in Hamburg zu Weihnachten? Wir haben uns gesehen, ich glaube, wann haben wir die Sendung abgedreht? Oktober?
Im Oktober, 16. Oktober war das,
Oktober, da gab es noch keinen Weihnachtsmarkt. Ich kann es nur für Berlin sagen, da war ich am Gendarmenmarkt und habe gesehen, also nicht nur, dass da irgendwie bei den Berliner Weihnachtsmärkten sowieso so eine Betonböller überall drumherum waren, was mich echt erschrocken hat, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so war auf dem Weihnachtsmarkt, da sind wirklich Abissen lang gelaufen mit MPs. Die hatten schräg eine MP drüber, nur, drei Mann waren das immer, nur um so eine Art Sicherheit den Leuten zu geben. Ich habe gedacht, Wahnsinn, da stehst du mit dem Glühwein da, neben dir stehen die mit Maschinengewehr, die Armisten, und draußen stehen die Betonböller. Aber ein Jahr davor hatten wir es noch nicht. War das bei Hamburg genauso?
Also ich muss dazu sagen, ich bin selten auf Weihnachtsmärkten, wenn fahre ich eher mal nach Lübeck. Da war ich 2017 gar nicht Weihnachten. Von daher kann ich das nicht sagen. Nicht. Aber,
Also ich habe es gesehen.
In Hamburg oder so.
Jemand von aus wird wahrscheinlich nicht, ähnlich sein.
Denke ich mal. Ja, so, das war ja
aber gut, glaube ich. Wie erklären Sie sich, dass wenige Leute sich also über die Ursachen Gedanken machen, sondern eigentlich sagen, na, was soll ich jetzt machen? Steht mit meinem Glühwein, mit meiner Bratwurst da und mit meiner Brezel. So ist es nun mal. Aber es war noch vor 2-3 Jahren anders, da brauchten wir so etwas nicht. Jetzt brauchen wir sowas aber.
Ja, und ich meine, wenn man überlegt, was Silvester 2017 eben in Berlin, dass es dann eben so Frauen-Areas gibt da, wo Frauen sich dann zurückziehen können, wo, ne, wenn sie irgendwie belästigt werden oder so, da denke ich irgendwie, das kann doch alles nicht sein. Also wir schränken uns ja immer weiter ein. Und wir werden immer mehr überwacht. Also das gibt ja auch dann immer so die Legitimation, dann können wir mehr öffentliche Überwachung machen, dass wir mehr Kameras installieren, wo ich denke, das will ich nicht. Also in so einem Staat möchte ich gar nicht leben. Und also jetzt Silvester 2017, 2018 war es ja so, was die Frauenübergriffe anging, ruhiger. Aber ne, woran lag es denn? Dass viele einfach zu Hause geblieben sind. Ne? Und es verschiebt sich ja. Also dafür hat es dann eben mehr Angriffe auf Rettungssanitäter und dergleichen gegeben, Polizisten. Und
Warum stellen sich die Leute eigentlich nicht die Frage, deswegen finde ich das sehr gut, die Anregung auch für unsere Zuschauer zu sagen, fangt an zu recherchieren, was Sie vorhin sagten, auch Alternativmedien, mal einfach über den Tellerrand hinauszuschauen, dass eigentlich gar keiner mehr, es ist mir aufgefallen, gar keiner diskutiert eigentlich mal darüber und sagt, was ist denn jetzt eigentlich anders als bei den sogenannten Flüchtlingskrisen der letzten Jahrzehnte. Also wenn man sich anguckt, Kosovo beispielsweise, gab es den Kosovo-Krieg 98, da kamen ein paar Flüchtlinge, dann gab es 93 den Bosnien-Krieg, gab es Flüchtlinge, also das heißt, wir haben aus dem Nichts heraus, als ob jemand einen Knopf gedrückt hat, kommt eine riesen Flüchtlingswelle. Na, wo kommen denn die alle her? Warum denn jetzt? Was ist denn jetzt anders als in den Jahren davor? man nimmt es einfach nur hin, die sind jetzt da und dann müssen wir weitersehen, wie wir weiterkommen. Aber woher kommen die? Und da sind wir, glaube ich, bei dem, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Friedman und wie sie alle heißen, dass also ein Plan dahinter steckt. Mhm. Das ist aber eine Verschwörungstheorie. Müssen Sie aufpassen, Frau Paulsen, sage ich Ihnen gleich.
Ja, naja, das glaube ich gar nicht mal, dass man da aufpassen muss. Die haben ja, also gerade Friedman sagt ja auch, es muss eine ganz klare rote Linie geben. Europa und Russland, da darf es keine Anlehnung geben. Also die müssen, da ist ne, quasi dieses Putin-Bashing, was wir in den Medien haben, das ist ja schon wirklich unerträglich. Ich dachte immer, man sollte mit seinen Nachbarn in einem guten Verhältnis leben. Und das ist immer dieses Putin, der böse Russe. Meine Mutter ist als Flüchtlingskind 1945 im Januar von Ostpreußen nach Deutschland gekommen. Die hat diesen Hass nicht. Die ist natürlich vor den Russen damals geflohen. Aber die versteht das gar nicht so, woher dieser Hass kommt.
Aber Sie sagten Hass. Wie erklären Sie sich eigentlich, ich sag mal, deutschen Hass von vielen Deutschen? Also ich habe das gerade vorhin erlebt, bin hier durch Leipzig gefahren, an einer Hauswand stand drauf, Tod den Bio-Deutschen. Das ist nur ein Beispiel, wir kennen ja legendär dieses Transparent, wo Claudia Roth dahinter gelaufen ist.
Das habe ich auch erwähnt, ja. Genau, Deutschland verrecke.
Ja, genau. Also, du Stück Scheiße und so weiter. Mhm. Also dieser ist natürlich jetzt keine Volksverhetzung, ist natürlich jetzt auch kein Hatspeed, ist alles völlig in Ordnung. Aber die Frage ist ja grundsätzlich, Sie sind ja Lehrerin, Sie haben ja auch mit Schülern zu tun, also ich kann es nicht mehr nachvollziehen, woher kommt denn, auch der extrem zugenommen hat in den letzten Jahren, dieser Selbsthass? Wie kann man sich denn selbst so hassen oder sehen, was geht den Leuten da durch den Kopf? Verstehe ich nicht.
Das kann ich mir nicht erklären. Ich kann Ihnen nur sagen, also ich hasse mich nicht selber nicht. Ich hasse überhaupt keine Menschen. Ich bin eben das Kind quasi ja zweier Kriegskinder. Mhm. Also ich habe meine beiden Elternteile haben beide ihre Väter im Krieg verloren. Der eine ist verschüttet, der andere ist einer Opa, die ich auch nie kennengelernt habe natürlich, war bei der Reichsbahn. Der wurde dann eben galt als vermisst und meine Oma hat ihn dann irgendwann als tot quasi dann melden lassen. Und ich bin mit diesen Kriegsgeschichten bin ich aufgewachsen. Den Hunger, den meine Mutter gelitten hat, den ganzen Tag nur vom Stück Steckrübe gelebt, ohnmächtig geworden. Ich bin damit aufgewachsen, dass man Lebensmittel nicht wegwirft, dass man mit Lebensmitteln sorgsam umgeht. Ich habe immer auch diesen Spruch, anderswo hungern die Menschen, ne, mitbekommen. Und das hat mich total geprägt. Und ich glaube, uns geht es langsam zu gut. Das ist so mein...
Ja, haben Sie in Ihrem Umkreis, also bei Ihren Schülern, sind dort auch Schüler dabei, die sagen, nein, ich hasse Deutschland, ist ein ganz schlimmes Land. Also diese Grundeinstellung, die ja viele jetzt mittlerweile haben, haben
das,
Sie nicht?
Nee, kann ich nicht sagen.
Okay, das falsche Thema jetzt. Mich hat einfach mal interessiert, weil es für mich unvorstellbar, wie man so denken kann.
Ja, aber ich meine, dass dieses Thema, diese Wiedergutmachung, dass die Geschichte mit dem Holocaust und da glaube ich, ist auch der Umgang im Westen anders gewesen als im Osten.
Ja gut, aber umso länger die Sache jetzt her ist, umso schlimmer ist ja die Propaganda geworden, muss ich jetzt mal sagen. Mhm. Umso länger die Sache jetzt her ist. Also es gibt ja keinen Schlussstrich, es gibt diesen Umgang. Also wird immer hysterischer, kann man sagen. Jeder, der irgendwas sagt, kommt schon fast ins Gefängnis. Mhm. Aber ist jetzt letztendlich nicht unser Thema. Fakt ist eins, ich habe es rausgehört, Sie können mich gerne berichtigen, dass Ihre Berufskollegen, Ihre Kollegen letztendlich mehr oder weniger neugierig zumindest sind und wollen wissen, wie es bei Ihnen weitergeht. Mhm. Ne? Und Ihnen so ein bisschen auch auf die Schulter klopfen.
Ja,
und das ist doch ein gutes Zeichen, auch für unsere Zuschauer. Wir machen es im Sendeformat ja mal so, dass wir noch eine letzte Schlussbotschaft haben. Ich kann nur sagen, also das ist immer meine Bitte, die ich auch an zu Freunden und Bekannten sage. Sollte euch das Buch zusagen, dann empfiehlt es weiter an Freunde und Bekannte, weil es ist unheimlich wichtig. Und ein Buch sollte man auch nicht einfach so für sich behalten, sondern es einfach mal weitergeben. Ein Buch möchte wandern. Das heißt, nur so funktioniert es, dass wir Sachen weitertragen. Ihre Arbeit, Sie haben viel Arbeit reingesteckt, dass auch manche andere Menschen teilhaben können daran. Wie gesagt, Deutschland außer Rand und Band von Petra Paulsen, Thorsten Schulte, Kontrollverlust kennt ihr vielleicht, Bestseller hat das Vorwort geschrieben, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen auf unserer Homepage. Wir haben das Buch jetzt bei uns raufgenommen, www.macht-steuert-wissen.de, blenden wir gleich ein, könnt ihr, glaube ich jetzt könnt ihr schon vorbestellen, Ende Januar kommt das Buch auf den Markt. Ihre letzte Botschaft nochmal für unsere Zuschauer, was würden Sie denen sagen für dieses Jahr noch 2018? noch eine motivierende Botschaft für unsere Zuschauer?
Ja, ich kann nur sagen, wachsam bleiben, aufmerksam bleiben, vieles hinterfragen, was uns als wahr und richtig verkauft wird. Und wichtig einfach, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt wird und man sich eben nicht spalten lässt.
Vielen Dank, Frau Paulsen, für das Kommen.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Sendung von Schrank TV Talk. Euer Heiko Schrank.